der REM-Schuh-Part. Da geht es um schlafassoziierte Atemstörungen. Erste Frage mal, und das machen wir jetzt ohne Televoting, Hand hoch, wer von Ihnen schnarcht. Ja, also doch sehr viele, und das ist typischerweise so, ne? Da kriegst du irgendwo den anderen, genau, du schnarchst, ja. Es ist typischerweise schon so, dass die meisten, die aufgezeigt haben, jetzt die Herren waren, ja? Weil wir Männer sind, was Schnarchen betrifft, also auch tatsächlich hier Number One, ja. Leider auch bei den schlafbezogenen Atemstörungen, und die typischen Risikofaktoren sind eben auch das Geschlecht, das Gewicht. Je dicker jemand ist, deswegen umso mehr schnarcht er natürlich. Jünger werden wir auch nicht, und Rauchen, Alkohol und physische Inaktivität macht natürlich auch entsprechend hier Probleme. Entscheidend ist, und das stelle ich jetzt gleich mal an den Beginn der Diskussion, Sie müssen sich immer fragen, was ist das Problem? Ist es das Schnarchen, ja, was vielleicht den Partner oder die Partnerin in den Wahnsinn treibt, aber ansonsten nicht lebensbedrohlich ist? Höchstens die Frau zirkt einem mit der Nachtkastellampe über den Schädel, dann schon, aber ansonsten eben nicht. Oder hat der Patient wirklich Atemaussetzer, die ihn jetzt aufwecken oder sogar zu einer Entsättigung führen? Ein OSAS oder ein Upper Airway Resistance Syndrom. Weil das ist nämlich etwas, was wirklich gefährlich ist. Warum ist das gefährlich? Erstens einmal wegen der Tagesmüdigkeit. Ja, die Leute sind teilweise wirklich hundsmüd. Ja, also da ist die Lebensqualität schlecht, die Leistungsfähigkeit schlecht und Tagesmüdigkeit ist auch eine wesentliche Unfallursache. Diese Zahlen hier sind jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Schlafapnoe, sondern die sind mit jeder Art von Tagesmüdigkeit. Aber wenn Sie zum Beispiel nur 4 Stunden schlafen, dann ist es wie wenn Sie 0,5 Promille haben. Das sollte man vielleicht auch vielleicht im Spitalserhalt dann manchmal sagen. Ja? Ich meine, Sie können, wenn Sie nach dem Nachtdienst bleiben müssen und einen schlechten Dienst haben, da können Sie nichts, das können Sie nicht ändern. Was Sie schon ändern können, ist die Frage, ob Sie sich in ein Auto setzen oder nicht. Ich möchte Ihnen gerne einen Film zeigen. Ich warne Sie jetzt schon vor, der Film ist grausig, schrecklich und überhaupt, aber ich zeige Ihnen den trotzdem. Das ist eine Aufnahme von einer Sicherheitskamera eines kanadischen Taxilenkers. Und der gute Mann filmt sich selbst beim Autofahren in der Überlegung, dass wenn irgendeiner ihn überfällt, dass er dann entsprechend sicher ist. Und wenn Sie sich den einmal anschauen, dann sehen Sie, dass der schon wirklich übermüdet ist und entsprechend auch einen Sekundenschlaf hat. Der hat das nicht überlebt. Ja? Und wie gesagt, ich zeige Ihnen das jetzt deswegen, erstens mal wirklich mal zu illustrieren, dass Tagesmüdigkeit wirklich etwas ist, was extrem gefährlich ist und auch vielleicht, wenn Sie sich das nächste Mal nach dem Nachtdienst ins Auto setzen, überlegen Sie nochmal, ob Sie sich wirklich dafür stellt. OSAS oder kann auch über andere Faktoren gefährlich sein. Es ist so, dass zum Beispiel 56% aller Patienten mit einem Schlafapnoe-Syndrom haben einen Hypertonus mit entsprechenden Folgen als unabhängiger Risikofaktor und umgekehrt 20-30% aller Hypertoniker haben ein OSAS. Wenn Sie einen AHI, also das sind so ungefähr grob gesagt die Atemaussetzer pro Stunde von über 5,3 haben, haben Sie bereits ein erhöhtes Myokardinfarktrisiko und bei einem AHI von über 20 ein erhöhtes Insultrisiko. Nochmal, Sie müssen unterscheiden zwei Dinge. Der primäre Schnarcher, der kommt zu Ihnen, weil ihm die Frau oder die Freundin hertreibt, so nach dem Motto, um Gottes Willen, ich halte dein Schnarchen immer mehr aus. Ansonsten, der hat keine Atemaussetzer, der ist nicht müde, der hat keine Entsättigungen, das ist eben das, was man als Social Intolerable Snoring bezeichnet. Und der andere, der mit dem OSAS, der hat Atemaussetzer, ziemlich viele. Ja? Der ist entsprechend eventuell auch müde, muss nicht immer sein, aber doch häufig. Und Sie müssen sich vorstellen, jedes Mal, wenn die Sättigung abfällt, wacht der auf. Und dann ist klar, dass der müde ist. Sie können je nach AHI unterschiedliche Schweregrade unterscheiden. Wie schon gesagt, der AHI heißt Apnoe-Hypopnoe-Index, das ist also ein Kennwert. Das sind im Prinzip die Atemaussetzer pro Stunde. Ja? Also wenn Sie es haben, Sie haben ein AHI von 30, dann ist das genauso, dann atmen Sie 30 Mal pro Stunde eben nicht. Ja? Ich sage meinen Patienten immer, wenn sie sagen, naja, ist das tragisch, habe ich gesagt, stellen Sie sich vor, 30 Mal pro Stunde drückt Ihnen jemand die Kehle zu. Ist das schlimm? Ja, also, ist so. Hier wieder unser Fallbeispiel, wurde überwiesen von einem lieben Kollegen aus Tulln, der mir immer wieder auch Patienten schickt. Und ich weiß schon, wenn der die Leute schickt, dann ist da meistens auch wirklich was dahinter. Der Patient ist eigentlich zu ihm gekommen, weil er eine Überweisung für eine Nasen-OP brauchte, weil er gesagt hat, er kriegt durch die Nasen irgendwie schlecht Luft. Der gute Herr, der Werner, 36 Jahre, auch übergewichtig, Hypertonie, er hat eine Tonsillenhyperplasie und er schnarcht. Und die Frage ist halt jetzt, hat der ein OSAS? Das ist die zugehörige Anamnese. Der Patient hat gemeint, ja, mein Gott, meine Frau, die motschgert die ganze Zeit wegen dem Schnarchen, aber das tut schon, seit wir uns kennen. Ich merke nichts, ja, wenn ich schlafe. In der Nacht, die Luft durch die Nasen kriege ich halt nicht, müde bin ich nicht, wenn ich ein Mittagsschläfchen halten kann, ist alles gut. Und ich kann es mir ja einteilen, weil ich bin LKW-Fahrer. Denken Sie an das Video. Die Ehefrau sagt, und das ist jetzt auch nicht uninteressant, das Schnarchen ist besser geworden, obwohl er zugenommen hat. Wir werden dann noch besprechen, warum. Atemaussetzer merkt sie nicht, aber sie sagt, er kann sich in letzter Zeit so nichts aufraffen. Da gibt es irgendeine Tante Erna, und die ist depressiv und wahrscheinlich ist er auch depressiv. Und ja, und das ist halt der Schuld dran. So, wieder die Frage, was würden Sie machen? MMA, Sie würden ihm die Nase operieren lassen, weil Sie sich erwarten, dass die freie Nasenatmung auch sein Schnarchproblem löst. Sie würden eine Polysomnographie oder Polygraphie machen, das heißt, Sie schicken den ins Schlaflabor oder zu einem Screening. Sie machen nichts, außer ihm zu empfehlen, dass er dünner werden soll, weil der ist jung, die Gattin hat keine Atemaussetzer beobachtet, warum sollte er eine OSAS haben? Ja. Sie machen einen Therapieversuch mit einem Antidepressivum oder Sie schicken ihn in eine Familientherapie, um die versteckten Aggressionen der Gattin gegen ihren schnarchenden Mann zu verarbeiten. Was machen Sie? Ja, also das erfreut das Herz, ja, des Vortragenden. Ja. Jeder würde den schicken zur Abklärung. Und das ist natürlich auch richtig, ja, weil es gibt keine Schlafmedizin ohne eine Polysomnographie. Und wir haben diesen guten Mann natürlich gescreent, ja, und der hatte einen AHI von 18. Jetzt kann man sagen, na gut, AHI von 18, ja mein Gott. Ich habe Ihnen da mal ein Video mitgebracht, das ist jetzt nicht der Werner, das ist irgendein anderer Patient, aber das ist jemand mit einem Schlafapnoe-Syndrom. Und jetzt bitte, ich würde Sie jetzt wirklich bitten, versuchen Sie, und da brauche ich jetzt einen Ton, versuchen Sie mit dem Patienten mitzuatmen. Probieren Sie das einmal. Spannend. Ja? So, schlaft er mal ein. Zack, jetzt ist er zu. Jetzt halten Sie mal die Luft an. Genau. Der atmet noch immer nicht. Ja? Die Sättigung sinkt und sinkt und sinkt. Ja? Man merkt, dass er im Atem, er versucht zu atmen, aber kann nicht. Er atmet noch immer nicht. Und jetzt, ja, jetzt kommt der Schnaufer. Der ist bewusst jetzt nicht wach. Der merkt es nicht. Ja? Der gurgelt da irgendwo mit um, jetzt schläft er wieder ein. Das geht die ganze Nacht so. Ja, 18 Mal pro Stunde. Und jetzt ist auch die Erklärung, warum das Schnarchgeräusch laut Gattin eigentlich weniger geworden ist. Wenn ich nicht atme, dann schnarche ich nicht. Ja. Ja, aber das ist oft so, dass die Leute gesagt haben, wie soll der eine OSAS haben? Ja, der hat früher viel mehr geschnarcht. Ja. Diese Leute, die so vor sich hin segeln, so, ja, das ist super, ja, das ist harmlos. Ja. Nicht gut. Thema Nasen-OP. Ja? Die Nase ist natürlich ein wesentlicher Obstruktionsort und wenn Sie die operieren, dann wird die Schlafqualität besser und wenn Sie den auch irgendwie weiter versorgen müssen, müssen Sie auch sich um die Nase kümmern. Aber es ist leider so, und das ist jetzt bloß so ein Spezial-HNO-Wissen, was ich hier mit Ihnen teile, allein die OP selber wird Ihnen den AHI nicht wirklich gescheit reduzieren. Was Nasenatmung betrifft, die einzigen, die wirklich hier profitieren, sind Kinder. Bitte auch Kinder, kleine, können schon ein OSAS haben. Wenn jemand irgendwelche solchen Polypen hat, ja, das sieht man den Kindern schon an. Ja. Das sind diese kleinen Masern, die dann da sitzen mit dem offenen Mund. Ja. das, da gab es mal diese Werbung da von dem Möbelhaus, ja, mit dem kleinen Mädel, die da gesessen ist, wo ist der Herr Leider? Ne? Und alle haben gesagt, mei, ist die süß. Die ist nicht süß, die gehört operiert. Ja? Also das ist in dem Fall, können Sie also schon wirklich dem Kind also schon helfen, indem Sie da die Mandeln verkleinern und die Polypen entsprechend reduzieren. Und das wirkt also schon dem. Beim Erwachsenen ist das nicht so. Gut, was machen wir weiter mit dem Werner? Wie schon gesagt, der AHI ist 18, die Hypertonie hat er, der Schlängste ist er auch nicht, die Uvula ist breit, die Tonsillen groß. Ja, die Frage, was würden Sie machen? MMA, Mandeln außer, das klinische Bild ist eindrucksvoll, der ist jung, den können Sie nicht mit einer Maske versuchen mit 36. Vot B, Sie sagen ihm, Sie kriegen eine Tracheotomie. Ja, man können Sie auch machen. Ich meine, schnarchen tut er dann nicht mehr. Ja. Sie machen nichts, ja, weil das AHI von 18 ist ein mittelgradiges Josas, der hat keine Beschwerde. Sie geben denen Sauerstoff über Nacht oder glauben Sie wirklich, dass der mit 18 und 36 Jahren ein CPAP kriegen sollte? So eine Atemmaske über Nacht. Was glauben Sie? Ja, also es sind doch, also einige sagen, Mandeln mal operieren, aber die Hälfte immerhin meint, der braucht ein CPAP. Wie schon gesagt, grundsätzlich einmal hat alles was für sich, ja, aber auch wir hätten dem eine CPAP empfohlen. Warum? Vom AHI her wäre eine Operation schon durchaus möglich, aber der gute Mann ist nicht gerade der Schlängste, also wie schon gesagt, der hat einen Body-Mass-Index da irgendwo in dem Bereich und man weiß, je höher der Body-Mass-Index, umso weniger hilft die OP. Ja? Wenn Sie irgendein Drum haben wie mir und Sie tun mir irgendwo vom Gurgelzapferl das Spitzerl weg, ob das jetzt wirklich so der Wiener ist, weiß ich nicht. Ne? Also das nächste vom AHI und von den Begleiterkrankungen, der hat schon ein Problem. Ja? Der hat einen Hypertonus, der hat schon einen zusätzlichen Risikofaktor. Und vor allem der gute Mensch hat sehr wohl eine Symptomatik. Ja? Der ist antriebslos, der ist müde und vor allem notabene, der fährt mit einem 36 Tonnen Brummi in der Gegend rum. Ja? Also ich möchte auf der Autobahn nicht neben wem fahren, der ein AHI von 18 hat. Ne? Also der wäre tatsächlich schon jemand etwas prima mal für ein CPAP. Gut, wie funktioniert das? Man schickt ihn ins Schlaflabor, dort kriegt er dann seine Maske angepasst, das zahlt die Kasse und die hält ihm mit positivem Luftdruck, der auch wechseln kann, da gibt es im CPAP und BIPAP, das wurscht jetzt im Detail, aber das hält ihm entsprechend die Atemwege offen. Nur der Patient muss sowas natürlich mögen. Ja, was könnten Sie, wie schon gesagt, chirurgisch machen? Na gut, die Mandeln, das ist schon schön und gut. Da sind so unterschiedliche Befunde. Also zum Beispiel, das ist ein Patient mit einem normalen Rachen. Wenn Sie sich den anschauen, der hat ein sogenanntes Webbing. Das sind so Schleimhautsegeln, ja, das sind so wie die Batman-Flügeln. Das sehen Sie oft relativ oft bei Leuten, die einfach nur schnarchen. Wenn der so ausschaut, ja, wenn nur die Riesen drum sind, dann ist natürlich die Chance sehr groß, dass der tatsächlich von da oben schnarcht. Aber er muss nicht unbedingt. Der kann unten auch eine Stenose haben. Ja? Riesenzungengrund. Ja? Auch das kann Schnarchen verursachen und Atemaussetzer. Oder seine omega-förmige Epiglottis. Oder es gibt Leute, bei denen die Epiglottis extrem weich ist. Die wird angesaugt. Ja? Das sehen sie oft so gar nicht. Darum eigentlich, bevor jemand irgendwas in dem Sektor operiert, kehrt er zumindest einmal vom HNO reingeschaut. Wir machen bei den Brüdern etwas noch ein bisschen Aufwendigeres, eine sogenannte Schlafendoskopie. Das ist meine Kollegin, die Frau Dr. Legler, und unsere Anästhesistin, die Frau Dr. Legler macht mit mir gemeinsam das. Wir geben dem Patienten ein bisschen was zum Schlafen und schauen, während der schläft, zu, wo der schnarcht. Ja. Da haben Sie zum Beispiel jetzt einmal so ein Beispiel von so einer Schlafendoskopie. Ja. Sie sehen jetzt von innen, quasi da unten ist das Zapferl. Also Sie sehen quasi von oben in den Rachen hinein. Sie sehen da unten das Vibrieren. Ja? Der hat da oben eindeutig ein Problem. Aber horchen Sie mal hin. Der hat zwei Schnarchgeräusche. Einmal und einmal. Ja? Das bitte ist der Zungengrund. Ja? Und wenn Sie dann hineinschauen, erst einmal sehen Sie, dass der ein bisschen was mit der Nase im Auge hat, weil er da ziemlich verschleimt ist. Aber wenn man dann weiter runter schaut, ja, dann sieht man, dass da unten
eben auch entsprechend alles zugeht. Also der geht wirklich auf mehreren Etagen zu. Ja. Und.
Ja. Gut, jetzt war in der Ambulanz die großartige Diskussion zwischen Werner und seiner Gattin. Ich kann Ihnen nur den guten Rat geben, wenn Ihnen sowas passiert, lehnen Sie sich entspannt zurück und lassen Sie das Unvermeidliche geschehen. Es ist vollkommen wurscht, für wem Sie jetzt Partei ergreifen, was Sie jetzt sagen, Sie werden es bereuen. Ja? Lassen Sie das ausdiskutieren. Ja? Werner hat gesagt, na sicher nicht, ja, ich setze mich nicht mit so einer Maske hier, ja, ich meine, die Chance mit der Hannibal Lecter, ja, kommt nicht in Frage. Sie hat gesagt, ich lasse mich scheiden, ich schaue nicht zu, wie du da stirbst, ja, auf dein Geschnorche ist mir eh wurscht, aber das geht überhaupt nicht und so weiter und wumm. Ja. So, nachdem sich jetzt die Wolken beruhigt haben und der nukleare Winter von dannen gezogen ist, bleibt die Frage, was machen wir mit ihm? MMA, sie schicken ihn zum HNO bzw. machen so eine Propofolschlafendoskopie und müssen halt dann trotzdem sich chirurgisch was überlegen. Oder MMB, sie empfehlen neuerlich die Tracheotomie, ne, so nach dem Motto, vielleicht ist das jetzt lieber, ne, vielleicht ist jetzt aufgeschlossen da dem gegenüber. Sie versuchen es mit Medikamenten, sie sagen ihm, nach dem Motto, ja, entweder du nimmst es oder du stirbst, ja. Oder sie ziehen sich auf die Minimallösung zurück, machen die Tonsillektomie und denken sie, hoffentlich hilft's. Was hätten Sie denn gern? Was würden Sie denn gerne tun? Ja, also die meisten würden sich jetzt einmal überlegen, ja, da machen wir was. Bei den Medikamenten gibt es auch ein paar, die denken, naja, vielleicht dann doch, ne? Ja, der Tonsillektomie haben auch einige was abzugewinnen. Also tatsächlich ist es so, dass man in dem Fall natürlich sich dann schon überlegen muss, was chirurgisch zu machen, aber das entsprechend halt gezielt. Das Thema Medikamente, das haben wir ganz schnell abgehandelt. Ja, Medikamente helfen beim OSAS wenig bis nichts. Man hat eine Zeit lang versucht, mit Respicur ein bisschen das Atemzentrum zu stimulieren. Ja, die Leute schlafen einfach schlechter und deswegen haben sie weniger OSAS, ja, aber sonst bringt da nicht wirklich sehr viel. Es gab jetzt einige Arbeiten, die so Mirtazepin, also Remeron mit der Bene könnte vielleicht ein bisschen was bewirken, aber also grundsätzlich muss man sagen, Drugs helfen da nicht wirklich. Grundsätzlich einmal, wenn wir reden von Operationen, ja, muss uns immer eines bewusst sein. Je schwerer das OSAS, umso diffuser ist das Problem in der Regel. Ja? Und desto aggressiver muss ich den Patienten therapieren. Wenn jemand nur schnarcht, ja, dann ist das ein Lifestyle-Problem. Ja? Wenn jemand ein schweres OSAS hat, ist das ein potenziell vitales Problem. Das heißt, da muss ich was tun. Und demzufolge kann ich auch dann rechtfertigen, auch ein bisschen intensiver zu therapieren, was ich bei einem Schnarcher nicht kann. Und generell gilt, je mehr Schnarchen, desto eher Chirurgie, je schwerer das OSAS, desto eher CPAP. Aber in der Tat ist es so, dass Sie bei einzelnen Patienten, und das müssen Sie im Vorher wirklich genau mit dem ausdiskutieren und das müssen Sie sich auch vorher wirklich genau anschauen, ja, weil sonst erleiden Sie wirklich Beinhartschiefbruch. Ja. Aber in manchen Fällen kann man gerade bei den geringen und mittleren Fällen schon chirurgisch was machen. Was kann man grundsätzlich einmal alles machen? Also zum Beispiel, ich zeige Ihnen jetzt einfach nur einmal so ein paar Techniken, die man so HNO-mäßig im Köcher hat. Zum Beispiel die interstitielle Radiofrequenztherapie oder auch radiofrequenzinduzierte Thermotherapie genannt, RFID. Was macht man da? Da sticht man mit seiner Sonde entweder in den Gaumen ein oder in die Nasenmuschel oder in den Zungengrund oder auch in die Tonsillen, je nachdem, was man halt zum Schrumpfen bringen möchte. Und dann wird durch diese Sonde ein hochfrequenter Strom gejagt und der führt zu interstitiellen Verbrennungen, die dann vernarben und die zu einer Schrumpfung und Einsteifung des Gewebes führen. Ja. Das ist etwas, was Sie theoretisch auch in lokaler machen können und ambulant machen können. Das ist was Sie primär mal aber beim primären Schnarcher machen. Ja? Also wobei man sagen muss, also wir machen es im Spital nicht in lokaler, weil man sagen muss, es ist für die Patienten manchmal schon ein bisschen unangenehm. Also wenn es den dann wirkt und regt und spuckt und man wird da unten hinten nochmal dumm trotz einsprühen. Also da tut man sich den Stress meistens nicht anfallen. Wir operieren meistens ja dann doch eher die
nicht die reinen Schnacher, sondern die Osos-Patienten. Und da brauche ich oft mehr als nur dieses Airfit. Nächste Möglichkeit, wenn jemand so ein Webbing hat, dann kann man eine sogenannte Laub machen. Laub heißt laserassistierte Uvulopalatoplastik. Was machen Sie da? Sie reduzieren mit dem Laser die Uvula und eben entsprechend dieses Webbing. Dabei müssen Sie natürlich aufpassen, dass Sie den Musculus uvulae tunlichst in Frieden lassen. Also wenn man denn das Zäpfchen komplett absabelt, ist der einem dann mitunter nicht so wirklich dankbar. Das macht man auch mehr beim primären Schnarcher, eventuell auch in Kombination mit der TE. Das muss man nicht immer mit dem Laser machen, das kann man auch mit einem Elektroskalpell machen oder mit, eben auch mit der Radiofrequenz, dann heißt das Ganze Kaubkorbläschen. Ja. Da sehen Sie sowas, da haben wir uns das angezeichnet, den Rand von diesem Webbing. Dann haben wir das alles mit dem Laser abgeschnitten. Das schaut dann nach 6 Tagen ungefähr so aus. Ja. Das schaut wirklich wild aus und den Patienten, die fühlen sich auch so. Ja. Meine, das ist eine Verbrennung, ja. Und das muss man den Leuten auch sagen. Ja. Das ist nicht etwas, wo man sagt, naja, macht man halt. Ne. Also ich habe ja manchmal den leisen Verdacht, wenn man dann die Ehepartner fragt, und hat es geholfen? Ja, ja, nein, eh, ja, super, toll. Ne. Der Mann tut denen so viel Leid, dass sie die gar nichts anderes sagen dran. Ne. Das ist auch ein Erfolgsrezept. Aber immerhin zum Beispiel nach 2 Monaten schaut das ja ganz manierlich aus. Ja. Wenn jetzt jemand wirklich ein OSAS hat, so was Schwereres hat, dann macht man auch mehr. Dann macht man eine sogenannte UPPB, eine Uveopalatopharyngealplastik. Da machen sie die Tonsillnischen auf oder indem sie den Patienten tonsillektomieren oder wenn der schon tonsillektomiert ist, schlitzen sie einfach die Schleimhaut auf. Wieder Kürzung der Uvula und Entfernung des Webbing und dann machen sie durchgreifende Nähte, mit denen sie den Pharynx raffen. Das tut noch mehr weh. Ist aber auch wesentlich effizienter. Ja. Nur zum Beispiel, das ist etwas, das würde ich einem reinen Schnarcher nicht mehr antun. Ja. Also das ist was, das machen wir zum Beispiel auch nur primär mal, wenn der Patient ein OSAS hat. So schaut sowas dann aus. Ja. Es gibt natürlich auch nicht chirurgische Möglichkeiten. Wenn ein Patient zum Beispiel hauptsächlich am Zungengrund sein Problem hat, dann können Sie dem, gerade wenn er ein primärer Schnarcher ist oder wenn Sie dem, wenn der ein leichtes bis mittelgradiges OSAS hat, können Sie dem auch eine Protrusionsschiene anpassen. Ja, das ist also wie ein Beißschutz bei den Boxern. Der zieht Ihnen beim Schlafen das Unterkiefer nach vor. Ja. Und das ist was wirklich bei manchen Leuten ganz gut funktioniert. Ja. Sie müssen natürlich schauen, dass der noch gescheite Zähne hat. Ne. Also bei sowas, bei diesen beiden hoffnungsvollen Jünglingen, da werden Sie mit einer Protrusionsschiene nicht weit kommen. Ja. Ich meine, es gibt noch andere Sachen. Sie können zum Beispiel mit einer Schraube, mit einer Drahtschlinge, die Sie mit einer Schraube innen am Unterkiefer befestigen, die Zunge nach vorziehen. Sie können das Oberkiefer und das Unterkiefer osteotomieren und das ganze Kiefer vorziehen. Also Sie können viel machen. Ja. Irgendwann muss man sich halt dann schon die Frage stellen, Aufwand und Nutzen. Gut, was haben wir jetzt mit dem Werner gemacht? Wir haben Werner, wie bei OSAS fast immer üblich, einer sogenannten Multi-Level-Surgery unterzogen. Das heißt, wir haben ihm die Nasenmuscheln reduziert, wir haben ihm eine UPPB mit TE angedeihen lassen und wir haben ihm eine Radiofrequenz des Zungengrundes gemacht. Und siehe da, der AHI ist auf 4 gesunken. Ja. Ich kann Ihnen jetzt natürlich sagen, jetzt im Moment waren alle happy, ja, vor allem der Werner, aber ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht sagen, wie lange das hält. Ja, das müssen Sie natürlich entsprechend nachkontrollieren, weil das kann nach 2 Jahren ganz anders ausschauen. Wieder Take-Home-Message. Schnarchen ist häufig, manchmal lästig und Sie können es chirurgisch behandeln. Ja? Nur das ist, wie schon gesagt, Kosmetik, das ist Lifestyle. Ja? Das müssen Sie nicht. Schlafbezogene Atemstörungen sind auch häufig, aber die sind potenziell tödlich. Ja? Da müssen Sie was dagegen machen. Sie müssen es abklären, vor allem dann, wenn der Patient irgendwelche Anzeichen hat und erst recht, wenn er noch zusätzlich Risikofaktoren hat. Standardtherapie, gerade beim schweren OSAS, ist die CPAP-Versorgung und nicht die Chirurgie. Aber wenn das CPAP nicht vertragen oder nicht toleriert wird, können Sie sich im Einzelfall, ja, eine Chirurgie als Second Line überlegen. Aber der Erfolg jeder Schnarchchirurgie und auch von Progressionsschienen hängt von einer optimalen Patientenselektion ab. Es ist leider so, dass die Schnarchchirurgie, und ich meine, ich halte solche Vorträge öfters und die her dann immer wieder, gerade auch von den Lungenfachärzten, dass die immer irgendwie ein bisschen reserviert sind, ja, weil natürlich leider schon auch einiges operiert worden ist, was nicht gut zum Operieren ist. Sie dürfen Sie zum Beispiel nicht vergessen, wenn Sie zum Beispiel beim Patienten zu radikal den Weichgaumen operieren und der hat keinen Abschluss mehr gegenüber die Nasen, gegenüber der Nasen, ja, dann tun Sie sich mit so einer Maske auf der Nase wirklich schwer, ja, weil dann bläst es beim Mund aus und dann braucht er Full-Face-Mask. Ja. Also das sind dann so die Dinge, wo die Schlaflabore dann so mit Recht sagen, also Entschuldigung, Leute, seid mit dem Skalpell ein bisschen zurückhaltender. Ja, das ist auch der Grund, warum wir da so ein riesen Primborium machen mit Propofolschlafendoskopie und Pipapo, weil wir halt einfach schon denken, dass es schon ganz gut ist, wirklich die Patienten hier gezielt, wirklich, wenn wer operiert wird, dann, eben schon gesagt, gezielt. Ja, und vor allem, man muss auch mit den Patienten das für und wieder besprechen.